vorbei, vorbei, lieber Dirk, jetzt ist es vorbei.
Die CMT ist gone.
Ist gone, ist history.
Ist over.
Ist over. Wunderbar. Und wir sind wieder zurück. Ich bin noch ein bisschen gerädert, muss ich zugeben. Und wenn ich so in dein Gesicht gucke, sieht das auch ein bisschen müde aus. Also ja. Wer sich wundert, wir haben gleichzeitig ein Videosignal, wenn wir aufzeichnen, so dass man sich tief in die Augen gucken kann, wenn man miteinander redet. Wir haben uns aber von der CMT jemanden mitgebracht und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Damit starten wir.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
Ja, Dirk, wen haben wir denn mitgebracht?
Den lieben Andreas von Vagabond Vans haben wir mitgebracht.
Ist er da?
Ist er da?
Ja. Hi.
Ja,
good morning.
Good morning.
Danke für die Einladung.
Sehr schön. Ja, Andreas, wir haben uns gedacht, wir wollen ja dieses Jahr endlich wieder wöchentliche Folgen machen. Und das bedeutet, dass wir zum einen mehr reden müssen. Und wenn der Dirk und ich alleine reden, dann wird das irgendwann so monoton. Also wieder mehr Gäste. Und da haben wir uns gleich sozusagen Premium-Gast geholt, weil du bist nicht nur ein begnadeter Ausbauer mit einem unfassbar guten Produkt, kommen wir noch zu, aber du bist auch der Gewinner des Van Builder Awards 2023 in der Kategorie Professional zusammen mit deinem Team und Vagabond Vans. Und das war Grund genug zu sagen, hey, komm noch mal vorbei.
Cool, vielen Dank.
Ja, ist auch Wahnsinn, ist so viel Intro gesprochen, es reicht. Vielleicht machen wir ganz am Anfang, weil das Interessante ist ja, Andreas, du hast ja auch einen Stand bei der Messe gehabt, das war nämlich der Gewinn für den Award, den du gewonnen hast. Also haben wir alle drei jetzt die CMT hinter uns und ich fände es ganz spannend, unseren Zuhörern mal so ein bisschen Eindruck zu geben, wie jeder so die CMT gesehen hat. Willst du starten, Dirk?
Ja, ich kann gerne starten. Also ich kann als Händler und auch Werkstattbesitzer sozusagen sagen, dass ich einen hohen Respekt vor der CMT 2024 hatte. Sprich, wie geht's bei uns weiter? Wie sind die Verkäufe? Weil man durch die aktuelle wirtschaftliche Stimmung ja schon irgendwie so das Gefühl hat, dass die Leute vorsichtiger werden, irgendwie zu investieren und vielleicht ihren Campingkram noch mal ein Jahr länger benutzen, bevor sie wieder Geld ausgeben. Aber man muss sagen, es war okay. Also die Leute waren durchaus bereit, sich mit neuen Artikeln zu beschäftigen, haben auch, die Hallen waren ja auch voll. Ich meine, es waren jetzt, glaube ich, weniger Besucher als letztes Jahr auf der CMT, aber letztes Jahr war auch die erste CMT nach 2 Jahren Ausfall durch Corona. Das heißt, das war ja ein Rekordergebnis sondergleichen, glaube ich, was die Gäste angeht. Also ich kann sagen, ich bin ringsum zufrieden. Die Leute waren gut drauf. Das war kalt wie immer. Wir haben abends schön immer wieder auch ein Bierchen getrunken und nett zusammengesessen. Ganz viele neue Kontakte geknüpft habe ich da, die wichtig sind für das Jahr 2024. Also wir sind als Team, glaube ich, glücklich, kaputt und zufrieden nach Hause gefahren.
Ja, das trifft es auf den Punkt. Wie schaut es bei dir aus, Andreas? Jetzt war das die Premiere. Ist das was, was euch als Format sozusagen anspricht? Oder sagt ihr doch, ey, Oldschool-Offline-Formate hat nichts mit dem, was wir machen, zu tun?
Ja, also es war schon für uns eine sehr große Überraschung, wie so eine Messe abläuft, auch quasi hinter den Kulissen, wie das alles aufgebaut ist, wie das alles funktioniert. Das hatten wir quasi zum ersten Mal erfahren und waren da also auch total überwältigt. Also das heißt quasi, wie der Aufbau funktioniert bei so einer Messe, wo gefühlt irgendwie 30.000 Fahrzeuge in die gleiche Halle wollen und es trotzdem irgendwie reibungslos funktioniert. Aber dann auch quasi direkt an den Menschen zu sein, die einen anschauen können, also das Produkt quasi, und das direkte Feedback geben. Mhm. Das war für uns was jetzt nach 3 Jahren oder 4 Jahren was komplett Neues. Und wir waren vorher gefühlt in so einem verschlossenen Raum, in so einem schwarzen Eimer gefühlt und haben unsere Arbeit gemacht und haben unsere Sachen so entwickelt, wie sie uns gefallen und haben das alles gar nicht so mitbekommen. Und jetzt auf der Messe war es schon nochmal Wahnsinn, das Feedback von den Menschen zu erfahren. Und das war überwältigend. Das ist so das erste Thema. Und das zweite Thema, was auch sehr überwältigend war, ist, diese ganze Community persönlich kennenzulernen. Also ich meine, man macht ja ziemlich viel über Instagram und hält sich auf dem Laufenden, wer macht was und wer ist wo auf Reisen. Aber da nochmal alle versammelt zu sein, quasi auf einen Fleck, wo man sich, wie Dirk schon sagte, abends auf ein Bierchen trifft und einfach mal redet und Leute kennenlernt. Das zeigt, dass diese Branche eine sehr eng gestrickte Community hat, die sehr angenehm ist. Also es war schon auch nochmal schön zu sehen. Und für uns war die Messe an sich super cool. Und ich kann mir definitiv vorstellen, dass wir auf weitere Messen fahren werden. Ich meine, wir haben jetzt nicht so dieses klassische, das klassische Konzept, wo man auf eine Messe fahren kann. Wir stellen ein Fahrzeug hin und man kann quasi eine Bestellung schreiben, weil wir sehr individuell ausbauen. Aber einfach, um diese Plattform zu nutzen, um mit den Leuten in Kontakt zu treten, damit die sehen, was wir in diesem Rahmen machen. Und es sind ganz, ganz viele tolle Kontakte entstanden, die zu uns in die Base kommen, weil damit fängt irgendwie jedes Konzept an. Und für das war es mega. Und deswegen werden wir definitiv diese Plattform weiterhin nutzen.
Okay. Ja, Wahnsinn. Also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen Lobhudelei. Aber ich muss euch sowohl als auch recht geben. Die CMT war wieder mal für mich der Beweis, dass es die geilste Messe in Deutschland ist. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle. Es ist auch ein ganz anderes Feeling, im August in Düsseldorf bei 30 Grad unterwegs zu sein. Und da entstehen natürlich auch ganz tolle Geschichten, die draußen auf P1 sind oder auf der Messe und so weiter sind. Aber trotzdem die CMT, und zwar deswegen, weil ich bin ja von der Herkunft her ursprünglich mal Touristiker gewesen, und diese Verbindung von Touristik und von Camping ist, glaube ich, einzigartig für den Besucher, ne? Dass er einfach die Möglichkeit hat, in beide Welten einzutauchen. Und das fand ich wieder sehr, sehr sinnstiftend sozusagen, also wirklich ein Grund, dorthin zu gehen. Und auch wenn die Besucherzahlen nicht auf dem Niveau sind, wie sie 2020 waren, so 3 Monate bevor Corona losging, da war der absolute Höhepunkt, was Besucherzahlen anging, hat man nie das Gefühl gehabt, dass es schlechter ist als im Vorjahr. Also oder schlechter als 2020 war, sondern man hat eigentlich, ich fand, dass es vielleicht, ja, jetzt da kneift der Herr Langenfeld die Augen zusammen, ich fand, dass es anders verteilt war. Also dass es interessanterweise unter der Woche, fand ich, an manchen Tagen mehr war, als ich erwartet hätte. Und dafür vielleicht am Wochenende nicht ganz so diese krasse Überfüllung war, was wir bei der CMT auch schon erlebt haben.
Das ist aber ein genereller Trend von Messen seit Corona, weil die Leute wesentlich flexibler ihren Job gestalten können und deswegen auch mal sagen können, ich arbeite halt samstags im Homeoffice und habe in der Woche Zeit. Das haben wir schon bei in Düsseldorf festgestellt, und das haben wir auch letztes Jahr schon auf der CMT festgestellt. Ich habe deswegen die Augen zusammengekniffen, wenn du halt das Vergnügen hatte, ich ja auch und meine Kollegen auch, wenn du als aktiver Verkäufer auf dem Messestand bist, wir sind ja im Vanlife-Wohnzimmer auch in einer Bubble, ja, die immer irgendwie voll ist, wenn du als aktiver Verkäufer auf dem Messestand bist, hast du schon auch Zeiten, wo du dir mal ein bisschen die Füße in den Bauch stehst, ne, und mal mit den Kollegen von der anderen Firma einen Kaffee trinken kannst.
Ja, ja, also
dann fallen halt schon 80.000 Besucher weniger auf.
Ne? Ja, ja, ne? Ja, also das absolut. Ne? Also es ist auch so, das muss ich auch korrigieren, das ist auch von Halle zu Halle unterschiedlich. Ne? Also es war durchaus der Fall, dass bei uns es voll war und dann in allen anderen Hallen aber nicht so wahnsinnig viel los war. Also es ist offensichtlich
Halle 7, Halle 8,
das ist voll. Ja, und thematisch, ne? Und das ist einfach so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber es geht ja um meine subjektive Einschätzung, und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Was man vielleicht auch bedenken muss, und das vergessen viele Leute, eine CMT, wenn sie im Januar stattfindet, ist auch davon abhängig, wie das Wetter ist. Und wir hatten 2-3 Tage Blitzeis, was Messebesucher nicht unbedingt motiviert, zur Messe zu gehen. Ja, da bleibt man dann doch lieber zu Hause und denkt sich, ah ja, so wichtig ist die Messe jetzt nicht, dass ich da irgendwas riskiere. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann kann, glaube ich, kann die Messe sehr zufrieden sein. Wir waren sehr zufrieden. Klar, das Wohnzimmer muss wieder wachsen, ne? Es muss größer werden. Aber ich kann vor allem eins sagen, und damit schließen wir dann vielleicht die CMT auch ab. Es war wieder ein ein echtes Highlight, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Das Messeteam der Messe Stuttgart ist einfach unfassbar gut, super unterstützend, immer da. Also ich weiß nicht, wie die das machen, allein die 9 Tage Messe so präsent zu sein und mit so vielen Menschen zu tun zu haben den ganzen Tag. Also das war schon schwer beeindruckend. Oh. Wenn man jetzt was sehen könnte, dann würde man sehen, dass der Andreas ein T-Shirt von der CMT hat. Was für eine bodenlose Frechheit, Dirk.
Echt, ne, oder?
Ich renne da jetzt seit Jahren hin und wir haben dieses T-Shirt nicht. Und er hier, der Novize, der das einmal da so ein Frischling rumhängt, der kommt mit so einem T-Shirt nach Hause. Da.
Anti-Grüße gehen raus an das Messeteam der CMT. Unsere Adressen sind bekannt. Zweimal genau. XXL, bitte.
Ich bin sehr stolz drauf. Aber die haben mir da schon sehr auch unter die Arme gegriffen, weil sie wussten, wir sind das erste Mal da. Und die haben ja so oft oder lang, ne, mit Messen zu tun und wissen einfach, was da auf so ein Neuling quasi auf einen zukommt. Und dann war das schon sehr, sehr. Also wir haben uns sehr umarmt gefühlt die ganze Zeit. Also es war nicht so, dass man uns alleine gelassen hat mit unseren Themen. Es war eigentlich immer jemand da, den man ansprechen konnte.
Ja, super. Cool, ja, bringen wir es zum Ende, weil wir wollen ja eigentlich, lieber Andreas, ein bisschen über dich, über Vagabond Vans und diese Geschichte dahinter quatschen und noch ein bisschen mehr erfahren. Wir sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, Dirk, ne, wir sind nach Bad Tölz gefahren, weil im Vorfeld des Van Builder Awards oder des Finales haben wir alle 3 Finalisten besucht und wir beide sind nach Bad Tölz völlig unbefleckt gefahren. Ne? Also wir hatten, klar wussten wir, wer da sich beworben hatte und wir haben die Bilder gesehen und es war damit zu rechnen, dass es schon außergewöhnlich ist, wenn man die Autos auf Fotos sieht. Aber was uns dann erwartet hat, hätten wir nicht mitgerechnet.
Ja, also meine Außenwirkung war, ich weiß nicht, wie der Andreas das sieht, meine Außenwirkung war, dass der Laden genauso aussieht wie die Autos genauso aussehen wie die Typen, die dahinter stehen, die Werkstatt genauso aussehen wie die Autos oder eben die Autos genauso aussehen wie das Büro. Sprich, da ist ein Guss drin. Und das sieht man, glaube ich, selten. Also wenn man in vielen Schrauberwerkstätten ist, wir kennen ja die ein oder andere ohne Namen von nennen, Peter, und geht da so rein.
Ich weiß, wen du meinst.
Und raucht zwischen Restölfässern seine Zigarette, die ich ja zum Glück nicht mehr rauche. Dann siehst du halt den Unterschied und dann ist das eine ein ganz anderer Ansatz. Es gibt Leute, die leben, das ist auch vollkommen gerechtfertigt, im Chaos. Mein Schreibtisch sieht auch immer aus, ob eine Bombe reingeschlagen hat. Und da gibt es eben Leute wie den Andreas, wo du denkst so, fängt hier irgendwann mal einer an zu arbeiten, weil es ist alles so leer hier. Ne, deswegen, also genau. Es war bei einem, muss ich sagen, Andreas, Chapeau, habe ich auch im Video gesagt, was wir gedreht haben, hat mich beeindruckt, dein Laden, muss man ganz klar sagen.
Vielen Dank. Gerne. Also das ist da ganz klar unser Ziel, dass es eben alles ein Guss ist, weil es halt dann auch für uns persönlich so wichtig ist, weil man muss sich halt in jedem, ja, es ist total schwierig zu erklären, aber gefühlt ist es so, dass man sich in jedem Moment, in dem man hier ist und an Autos arbeitet, muss man sich schon quasi so fühlen, als wäre der Van beim Kunden und der würde wegfahren. Also das ist immer das gleiche Feeling dahinter. Mhm. Und ich meine, es steckt natürlich sehr viel Arbeit dahinter, dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Muss man auch nicht drüber sprechen. Aber das ist uns schon sehr wichtig und das ist für alle hier so eine Wohlfühlstimmung ist quasi.
Cool. Ja. Wenn du jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellst, ne? Machst du mit dem so einen Tag Spirit, also nach dem Motto, ich erkläre dir mal, wie das hier läuft, weil es läuft hier anders als bei anderen?
Ja, also es ist schon so, dass man da so eingeführt wird in diese oder mitgenommen wird in diese Welt von Vagabond Vans. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir, also alle, die jetzt gerade da sind, ich überlege gerade, die sind alle durch jemanden, der hier eh schon arbeitet, oder über Instagram und so hierher gekommen und die haben das eh schon gespürt, ne, wie es hier abläuft. Es ist jetzt keiner hier, wo wir eine Stellenausschreibung gemacht haben und da nur reingeschrieben haben, wir suchen jemanden, der geile Vans ausbaut, sondern das hatte alles so ein bisschen Background auch zu tun und die kannten uns meistens schon vorher. Mhm. Von dem her haben die das schon vorher gespürt und haben sich damit identifizieren können, was für uns natürlich mega schön macht, weil es dann auch menschlich einfach passt zu dem, was wir machen.
Okay.
Ich durfte ja 2 von deinem Team ein bisschen näher an einem Abend kennenlernen bei der Standparty von den Vans and Friends. Habe ich auch gedacht, ein Guss, habe ich gedacht. Also verrückt, aber trotzdem irgendwie anders, also mega.
Ja. Cool, sehr schön. Ja, das ist schön zu hören.
Ja. Wenn du jetzt dich oder vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Thema, wie kommt das Thema zustande? Also ich habe verstanden, du hast sozusagen, du kommst aus dem handwerklichen Bereich, mhm, und du hast für dich selber einen Van ausgebaut, mhm, und hast dann gedacht, das kann ich auch für andere.
Genau. Also da ist ein riesen Spalt dazwischen, den ich dann natürlich erst irgendwann gemerkt habe, dass der Spalt wirklich so groß ist. aber eigentlich war genau so der Gedankengang. Also ich meine, ich glaube, dass relativ viele Manufakturen, die Vans ausbauen, damit angefangen haben, dass sie sich selber ein Van ausgebaut haben. Bei uns speziell war es halt eben so, dass vermutlich die Richtung, in denen wir, die wir eingeschlagen haben, um unseren Van selber auszubauen, ausschlaggebend war, weil wir eben die Wahl hatten zwischen, wir kaufen uns einen Van, was deutlich weniger Beziehungsstreit verursacht hätte in der Zeit. aber
komisch. Ja. Ist irgendwie überall so.
Ja, irgendwie hat man das oft, ja. Mhm. Und aber letztendlich war es halt so, dass wir schon immer, ich spreche jetzt quasi als Paar, dass wir schon immer irgendwie auch in den Wohnungen drauf geguckt haben, dass das richtige Licht an der richtigen Stelle ist, dass die richtigen Materialien an den richtigen Möbelstücken ist und so weiter. Und wenn du so einen Anspruch hast, der ist ja erstmal nicht einzustufen, das ist einfach nur ein persönlicher Anspruch, den man da hat. Wenn man mit dem Anspruch quasi dann in diese Campingwelt abtaucht und sich ein Fahrzeug sucht, ich sage jetzt mal von der Stange, also so ein Serienfahrzeug, was ja total seine Daseinsberechtigung hat, aber dann ist man halt ein bisschen aufgeschmissen, weil dann fängt man natürlich an zu sagen, hey, aber diese weiße HPL-Beschichtung, das passt für uns einfach nicht. Und dann ist es so entstanden, dass wir eben versucht haben, mit unseren Ansprüchen an Material, an Sichtachsen, an Licht, ein Van auszubauen, der sicherlich niemals den handwerklichen oder den Qualitätsstandard hatte, wie wir jetzt den haben. Aber er war zumindest von den Materialien, vom Eindruck her so, wie man wahrscheinlich jetzt einen Vagabond-Van wahrnehmen würde. Und wir waren auf Reisen und es war bei mir eh so eine Art Freiheit im Kopf, weil wir auf Elternzeitreise waren für 3 Monate. Mhm. Und da ist man ja spätestens nach einem Monat wirklich komplett raus aus seinem normalen Alltag. Und
wo seid ihr hingefahren?
Irgendwie, Dänemark, Norwegen und Schweden, wobei wir in Schweden nur eine Woche waren und sind dann wieder zurück nach Norwegen, weil Norwegen ist einfach unser Lieblingsland, so was ist, also hinter jeder Kurve ist ein neuer Fjord. Ja, aber ist auch lustig, dass wir im ganz Süden von Bayern wohnen und jede Zeit, die wir haben seit 12 Jahren, nehmen wir die 2 Tage Fahrzeit in Kauf und fahren in den Norden. Also es ist, wenn wir das jemandem erzählen, der sagt immer, ihr seid doch verrückt, ey, ihr müsst dann nicht alles sehen, ihr müsst dann zum Meer da unten, ihr braucht Sonne und so. Und wir sagen immer, ja, nee, also irgendwie ist es das denn nicht.
Du musst jetzt ganz schnell zum Thema zurück, sonst erzählt der Peter uns noch über 20 norwegische Stellplätze.
Ja, endlich, ich habe endlich ein Brother in Arms gefunden.
Ja, absolut. Also ich kann an der Hand abzählen, wie oft wir im Süden waren in unserem ganzen Leben oder in meinem ganzen Leben. Und da will ich lieber den eiskalten Wind auf der Backe spüren und den Dieselregen, der manchmal tagelang die Sonne versteckt. Ja. Nee, genau, und dann waren wir da und ich meine, nach so einem Monat ist man schon eher komplett raus aus seinem Alltag. Man hat sich eigentlich komplett frei gemacht und es zählt eigentlich nur noch das, was wichtig ist. Und das ist es ja meistens, es ist einfach die Familie und dass alles da ist. Und dann ist man offen für Gedanken oder für neuen Input. Und wir haben auf der Reise einfach so unfassbar viel Zuspruch von interessanten Leuten gefunden. Und diese interessanten Leute, die quasi den gleichen Anspruch haben an diese Dinge, die uns wichtig waren damals, die sind halt heute letztendlich unsere Kunden. Hm. Das ist ja genau diese Zielgruppe, die wir haben, die einfach diesen Anspruch haben wollen, den wir damals an unseren ausgebauten Van haben. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und es hört sich natürlich alles sehr einfach an, zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Deswegen sage ich, der Spalt war dann ziemlich groß. Von der Idee, ich mache das jetzt einfach mal, bis dann Vagabond Vans quasi entstanden ist natürlich ein großes Gap. Also wir haben die Firma auch zu zweit gegründet am Anfang. weil einfach allein man ist dann gefühlt, also hat was mit Mut zu tun, ne? Man kann einfach Sachen besser aufteilen, wenn man es zu zweit macht, dann ist die Last kann man auf dann auf vier Schultern verteilen quasi. Und das war der Ping irgendwie, warum wir das damals gemacht haben. Hm.
Hattet ihr damals schon diesen Ansatz, sehr außergewöhnliche Fahrzeuge in einer, sage ich mal, minimalen Stückzahl zu bauen? Oder waren da die Gedanken auch so nach dem Motto, okay, vielleicht sind wir irgendwann mal bei 50 oder bei 100?
Ja, also wir haben am Anfang haben wir gesagt, wir bauen so 3 Vans im Jahr zu zweit. Das war so irgendwie der Gedanke und das ist dann quasi so skalierbar mit Mitarbeiter einstellen und vielleicht noch die ein oder andere Tischkreissäge damals noch zu kaufen. Dann können wir vielleicht mal 12 Vans ausbauen. Aber dann ist gut. Und man hatte halt auch gar keine Erfahrung, wie es geht. Wir haben ja angefangen und haben erstmal 2 Sprinter irgendwo geholt und haben unsere 2 Prototypen quasi ausgebaut. Und damit sind wir ja letztendlich erst die 2 Prototypen, um den Content zu produzieren, um die Webseite zu füllen. Und als diese 2 Prototypen fertig waren, kam quasi der Markenauftritt von Vagabond Vans mit dem Content. Und dann wussten wir auch erst überhaupt, ob das jetzt alles funktionieren kann oder ob da jetzt 4 Monate gar keiner anruft oder irgendwas passiert. Aber es fing tatsächlich auch wirklich kurze Tage nach der Veröffentlichung der Homepage und Instagram und so weiter, fing es dann eigentlich schon an, dass das Interesse sehr groß war. Und dann auch wiederum schön zu sehen, dass es genau die Leute angesprochen hat, die Wert darauf legen.
Hm. Ist dein zweiter Partner, mit dem du angefangen hast, ist der noch im Team?
Der ist nicht mehr da.
Okay.
Es ist halt, also ich kann ganz kurz darüber sprechen, ist für mich kein Problem. Es ist halt einfach das Ding, wenn man so eine Firma gründet, dann ist halt dem anderen und also dem einen oder anderen mehr oder weniger quasi bewusst, dass man auch ganz klar, damit habe ich auch am Anfang nicht damit gerechnet, aber ich habe es geahnt, auch mal 90 Stunden in der Woche arbeitet. Und das nicht nur für ein Jahr, sondern halt dann auch für 2 Jahre. Und genau, und das ist Wahnsinn und das muss man sehr, sehr gut mit der Familie absprechen, dass man da bestimmte Vorkehrungen treffen kann. Und das ist nicht einfach. Und ich hatte da auch meine Probleme und da geht so ein bisschen da trennt sich so ein bisschen der Weg einfach bei manchen Leuten.
Ja. Kann ich verstehen, ja.
Genau. Okay. Ja, spannend. Wie alt ist Vagabond Vans?
Wir sind jetzt im 4. Jahr.
Im 4. Jahr, okay. Also das eigentlich eher so richtig am Anfang.
Das hat er im Video gesagt. Das hat er im Video gesagt.
Ja, deswegen muss ich doch für unsere Zuhörer das auch noch mal mit auf
den Tablett bringen. Wir müssen das Video hier unten verlinken vom Vanbilder.
Ja, wir in den Shownotes auf jeden Fall machen wir das, dass wir mal das verlinken, weil ich glaube, das Video hat eins, also da hat der Tobi einen richtig geilen Job gemacht. Er hat diesen Spirit, über den wir gerade gesprochen haben, echt in ein Bild gegossen. und hat das transportiert und ich glaube, das ist als Ergänzung zu dem Podcast eine richtig spannende Sache. Ja. Jetzt würde mich interessieren, jetzt hast du gerade drüber gesprochen, ihr wart unterwegs, Elternzeit und daraus ist jetzt Vagabond entstanden. Würdet ihr euch als Teilzeitnomaden oder Reisende sehen oder würdet ihr euch auch wohlfühlen mit dem Begriff Camper?
Also,
wo ist er?
Er ist weg.
Ja, also ich muss gerade überlegen, weil es ist natürlich auch so, was ich jetzt gerade angesprochen habe, mit hier 80 Stunden die Woche arbeiten, die ersten paar Jahre. Es ist natürlich so, dass ich mein Van irgendwann verkauft habe, um natürlich auch wieder finanziell einigermaßen da zu sein. Es ist natürlich schon so, ich habe im Moment gar keinen Van mehr, weil die Zeit noch nicht da war, um unseren, also unseren privaten Van auszubauen, um damit auf Reisen zu gehen. Der wird jetzt gerade ausgebaut. Genau, also jetzt im Moment bin ich gar nichts von beiden, aber also physisch quasi und gedanklich würde ich sagen, Teilzeitnomade ist, glaube ich, hat sich aus dem Camper entwickelt. So, also das ist nochmal so eine, so so eine Aufsplittung. Deswegen würde ich sagen, vom Grundkern sind wir ja irgendwie alle Camper. So. Und ja.
Ja.
Ich glaube, ich sehe mich in beidem.
So. Ja. Ja, 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 ich finde, es ist eben, das hat in den letzten Jahren ja auch so seine Berechtigung gehabt, dieses Thema Vanlife und der Lifestyle, der damit verbunden wird. Und es gibt sehr, sehr viele positive Punkte und positive Bilder, die man damit verbindet. Aber wie mit allem gibt es natürlich auch eine Kehrseite und die ist fast schon ein bisschen einschränkend. Und ich finde diesen Begriff Camper, der wird wohl auch mit, was weiß ich, irgendwie mit irgendwelchen Doku-Soaps oder mit sonst was verbunden, wo Welten propagiert werden, die wir vielleicht so nicht leben. Aber trotzdem ist es so eine Klammer, mit der, glaube ich, fast jeder leben kann, außer ja vielleicht der Hardcore-Vanlifer, der nur Vanlifer ist, wenn er in seinem Van lebt und der am liebsten irgendwo steht, wo bloß keine Menschen sind.
Wobei mir aufgefallen ist, dass viele Leute, die ich eher zur Vanlife-Szene sehen würde, liebevoll über ihren Camper reden.
Ja, ja.
Also ich glaube, da vermischt sich auch einfach was. Ne? Wir hatten ja mal eine Podiumsdiskussion vor 3 Jahren, da war der Christian von Road & Boards mit dabei, der sagte, Vanlife ist das neue Camping irgendwie. Und wenn man heute durch die Hallen geht, also das ist mir ganz oft aufgefallen, wenn ich bei älteren Firmen in Anführungsstrichen war, die sagen, was macht ihr denn da hinten? Da ist immer so viel los, das sind Firmen, die ich nicht gesehen habe. Ich glaube, da kristallisiert sich gerade so ein Camping 2.0 raus. Also so ein Generationswechsel. Mhm. Ich glaube, dass viele, die vielleicht in 20 Jahren, bevor sie das Bier abends trinken, noch irgendwie die Sodbrandtablette und den Blutdrucklinderer nehmen müssen, so wie ihr jetzt schon, Peter, sagen, weißt du noch damals, wo wir das erste Mal auf der CMT waren und so ein bisschen als Underdogs vorkamen? Ich glaube, da ist gerade ein kompletter Szenewechsel an diesem Markt zu spüren.
Ja, ja.
Was bringt das mit sich? Und ich glaube, dass in wenigen Jahren alle, die jetzt Vanlife nach oben bringen, sagen werden, okay, wir sind halt Camper.
Ich finde den Begriff, den du gerade gesagt hast, Camping 2.0, eigentlich auch viel, viel passender, weil es sozusagen einfach nur eine Metamorphose ist und eine Weiterentwicklung ist und nicht sozusagen etwas Separiertes, was ja ganz anderes ausmacht. Ne? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das haben wir ja schon im Sommer gesagt, ne, Dirk, wenn große Hersteller Fahrzeuge entwickeln und dann Vanlife drüber schreiben, spätestens dann solltest du dir Sorgen machen über die Begrifflichkeit. Ja.
Was ich auch beobachtet habe, wie vielleicht so der Generationswechsel ist, ich glaube, es war halt immer oder ist immer noch so, aber eher damals war es halt immer alles sehr trotzdem noch geplant, wie ein richtiger Urlaub im Hotel, na, mit viel Vorbereitungszeit. Man hat seine Kisten irgendwie über Wochen im Wohnzimmer platziert, um ja nichts zu vergessen. Und der Trend, glaube ich, geht schon eher dahin, dass man sagen kann, jemand kommt am Freitag nach Hause von der Arbeit am Abend, man sitzt beim Abendessen und man unterhält sich und sagt ganz spontan, hey, lass uns doch, hast du mal was vor? Nee, passt. Lass uns in den Van einsteigen und bis Sonntag irgendwo hinfahren. Ja. So, und das habe ich jetzt von ganz, ganz vielen Leuten gehört, dass das deren Wunsch ist, einfach spontan da sein zu können, wo sie sein wollen. Und wenn es nur 50 Kilometer weiter ist irgendwo, das ist, glaube ich, schon das, was sich gerade so ein bisschen verändert hat. Und dass es nicht mehr diese große Planerei ist, dass man von seinem Camper oder von seinem Wohnmobil nicht mehr diese Abdeckplane erstmal wegmachen muss und so, sondern der steht da, der ist quasi ausgestattet mit einem komplett zweiten Satz Besteck und so weiter und von mir ist auch Unterhosen und Socken und der Kühlschrank ist vielleicht auch voll mit haltbaren Sachen. Und der steht auf der Straße, beziehungsweise wird als Daily Driver benutzt. Also ich würde sagen, 70% von den Ausbauten, die wir machen, sind Daily Driver. Mm. Die fahren in dem privaten Umfeld auch. Der steht dann irgendwo und wartet bis zum nächsten Urlaub. Die fahren damit rum.
Ja.
Das kann ich unterstreichen. Ich habe ja jetzt mit
der. Du hast auch einen Daily Driver, ne?
Nee, den fahre ich nicht Daily, da ist er ein bisschen groß für, aber ich kann halt unterstreichen, dass wir wesentlich flexibler oder ich flexibler bin, wenn ich weiß, die Karre ist schon komplett geladen am Strom, da ist Wasser drin, da ist alles komplett fertig und dann kann man halt auch eher mal losfahren. Ich verbinde ja ganz oft irgendwelche Firmentermine, wo der Peter mich quer durch die Republik schickt, damit, dass ich dann eben auch die Kids und die Frau mitnehme, damit ich auch noch irgendwann meine Familie sehe und nicht nur auf Stellplätzen vor Messen stehe. Und dann macht das schon viel aus, diese Spontanität zu haben und direkt losfahren zu können. Das
ist nicht genug, ja. Ja, ich glaube, dass das auch das, was du sagst mit Daily Driver, dann auch nicht mehr dieses Schwarz-Weiß ist, so nach dem Motto, jetzt habe ich Freizeit, jetzt bin ich sozusagen in meinem Daily Business. Ich sehe es ja bei mir, ne? Ich verbringe so viel Zeit im Auto. Da ist einfach Nummer eins alles immer drin. Nummer zwei ist, ich sehe das immer an der Heizung. Die Heizung fängt bei mir an im Oktober und läuft dann bis April, ne? Weil letztendlich immer irgendwo Wasser drin ist, immer irgendwo das Fahrzeug bereit ist. Also und ich damit ja auch tagtäglich unterwegs bin und wenn in dem Moment, wo du anfängst, auch noch beruflich drin zu übernachten, das ja komplett verschwimmt. Also das ist ja dann etwas, wo du sagen musst, macht das dann auch Sinn, weil dieses Thema mit dem Urlaub, was du gesagt hast, da stellt sich ja dann wirklich die Frage, macht es Sinn, so viel Geld in ein Fahrzeug zu investieren, wenn es für wenige Urlaube ist, nur um das Gefühl zu haben, es ist meins. Also das ist dann schon schwer übertrieben, ne? Guck mal, Konsens.
Ja, alle nicken, keiner sieht. Ja,
genau. Konsens. Konsens durch Schweigen. Sehr gut. Ja. Gut, jetzt haben wir da so einen ersten Einblick gewonnen. Und was ich mich immer wieder frage, Andreas, ist, jetzt versucht ihr ja schon eine hohe Perfektion da zu erreichen. Ne? Und wenn ich jetzt das vergleiche mit jemandem, der meinetwegen im Bauamt sitzt, ne? Und der hat jetzt 3 Jahre, der findet den Job richtig geil, der hat sich 3 Jahre lang da reingefuchst und so weiter. Und der macht jetzt den Job dann noch 20 Jahre oder 30 Jahre oder vielleicht sogar 40 Jahre. Dann ist das ja für uns sozusagen der Inbegriff der Spießigkeit oder dessen, was wir als Lifestyle nicht mögen. Ja. Und jetzt seid ihr sagt, okay, wir bauen nur 12 Vans, das ist hohe Perfektion. Wie lange macht man das, bis man zu dem Punkt kommt und sagt, naja, eigentlich machen wir das genau wie die anderen, wir machen auch immer nur das Gleiche es verändert sich nichts? Oder denkt man darüber gar nicht nach 3 Jahren und sagt, hey, wir lassen erstmal die nächsten Jahre auf uns zukommen?
Also da ist noch viel, also da kommt noch viel, viel mehr. Also klar werden wir nicht, also wir sind nicht diejenigen, die, wie schon gesagt hast, hochskalieren können, weil wir so individuell ausbauen. Aber letztendlich ist der Vagabond Van quasi ja schon der Kern von dieser Firma oder von der Marke. Aber es geht vermutlich dann eher in die Richtung, diese Welt noch weiter auszubauen. Vielleicht mit Produkten, vielleicht.
Darf ich mal ganz kurz reingrätschen?
Ja.
Ich erzähle dir nur was und ich bin mal gespannt, was du davon hältst.
Okay.
Wir waren einer der anderen beiden Finalisten und ein ganz anderer Mensch, aber ich glaube ein Perfektionist so wie du, ist der Craig von Custom Bus. Wir haben den besucht und dann ist er mit uns, die haben so auch alte Hallen gemietet und das war früher mal, war da ein großes Unternehmen drin und die hatten einen Garten für die Mitarbeiter. Und den haben sie da mitgemietet, haben sich den gestaltet und als Corona war und sie viel Material hatten, aber nichts machen durften und keine Fahrzeuge vor allem bekommen haben, haben sie angefangen, Tiny-Häuser zu bauen. Und diese Tiny-Häuser, wirklich exzellent, wollen sie jetzt eigentlich nur an ihre Fahrzeugkunden verkaufen.
Ja, cool.
Geht das in so eine Richtung?
Ja, genau. Also es ist schon so ein Thema, weil mir, also so wie ihr die Halle wahrnehmt zum Beispiel, das ist ja auch, ist ja nicht unser Produkt, diese Halle, aber es ist quasi diese Wabo-Welt, in die man eintaucht und da habe ich auf jeden Fall die nächsten Jahre große Lust drauf, diese Welt noch weiter auszubauen. In welche Richtung auch immer es geht. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt auf 15 Jahre plant oder so. Weil ich schon auch ein Mensch bin, der, glaube ich, wenn er eine Idee hat, sehr impulsiv ist. Und ich habe nicht Angst, dass mir die Ideen ausgehen. Deswegen erübrigt sich wiederum die Frage, was passiert in den nächsten 10 Jahren. Aber ich bin nicht der einfach so weitermacht und sich denkt, ja, jetzt wenn ich 70 bin, könnte ich dann mit so und so viel Geld, bis ich Lebensalter erreicht habe, mit 100, passt dann. Ich glaube, nee, das wäre jetzt nicht so meins. Aber ich glaube, so seid ihr auch nicht. Ich glaube, ihr seid auch... ihr wollt auch quasi leben und dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Und Ja, ja. So habe ich euch kennengelernt.
Ja. Also zumindest haben wir einen gemeinsamen Nenner. Das ist sehr viele Ideen und sehr impulsiv in der Umsetzung der Ideen.
Ja. Ich habe es ja mitbekommen auf der Messe. Ne? Ja, wird mal kurz angerufen, Andreas, komm mal. Wie wär's denn, wenn? Und nach 5 Minuten, ja, alles klar, gut, dann machen wir das so.
Ja, das ist zum Glück, gibt es Menschen wie uns und wie dich, die sich gegenseitig verstehen, weil die anderen, die verstehen das immer nicht so ganz.
Ja. Kriegt man auch oft genug mit wird dann so eine Minute lang quasi zum Denken angeregt. Ist es richtig, was ich mache? Aber das dauert noch eine Minute, dann ist wieder in Ordnung. Aber ja.
Ist es denn dann so, wenn du das jetzt erzählt hast, was dann ja schon spannend ist, ihr macht ja sehr individuelle Fahrzeuge, ihr habt einen sehr intensiven Kontakt mit euren Kunden. Kann es dann passieren, dass du mit dem Kunden etwas vereinbart hast, eine Idee hast und den Anruf und sagst, komm, lass uns das doch ganz anders machen?
Ja, passiert sehr oft. Gestern zum Beispiel. es passiert sehr oft, weil letztendlich bleibt diese ganze, also wir haben ja sehr, ich würde jetzt mal behaupten, oder was ich sage jetzt nicht mal die lang oder so, ich sage jetzt einfach mal, wir haben ungefähr eine Vorlaufzeit von einem Jahr. Und um sich einen Slot quasi bei uns zu sichern in einem Jahr, muss man natürlich jetzt schon anfangen, um da quasi das Konzept zu erstellen, das Angebot dann zu unterschreiben, dass wir das auch quasi fixiert haben. Und wenn ich jetzt dran denke, ich müsste jetzt ein Konzept machen, was man dann quasi in die Schublade schiebt und erst nach einem Jahr wieder rausholt und man darf dann nichts verändern, dann wird mir schlecht, weil es passiert ja so viel. Es gibt vielleicht ein neues Kochfeld, es gibt einen neuen Stoff, es gibt neue Farben, es gibt neue Aufstelldächer. Also es gibt ja, in einem Jahr kann sich so viel tun. Und gefühlt haben wir ja die Möglichkeit, weil wir so agil sind, also weil wir so klein sind, dass wir es tun können. Und das macht uns, glaube ich, schon auch ein bisschen auch aus, dass wir da cool agieren können. Und ich könnte es nicht in der Schublade stecken und es einfach drin lassen, wenn ich irgendwas sehe, was da passen würde.
Okay.
Hat natürlich auch ein bisschen, bringt natürlich sehr viele Nachteile mit sich, weil man dann immer so viele offene Projekte im Kopf hat. Aber solange das geht in meinem Kopf, ist ja alles in Ordnung.
Das stimmt.
Ja. Vielleicht, wenn ich 50 bin, weiß ich nicht mehr, ob ich dann so viele Projekte im Kopf
habe. Hallo.
Naja, nein, das hat nichts mit euch zu tun. Außer das sieht ja aus wie 28.
Na klar.
Genau. Nein, aber ich lasse meinen Bart immer grau färben, damit ich älter aussehe.
Aber solange es funktioniert.
Also das kann ich dir sagen, du hast mit 50 nicht weniger, weil tendenziell hast du sogar noch mehr, weil du noch mehr Erfahrung gesammelt hast und noch mehr sozusagen Input hattest und damit sich noch mehr Ideen entwickeln.
Ja, ist doch cool. Ja, danke für die Info. dann weiß ich das jetzt auch. Also mega cool. Dann freue ich mich.
Ja, ja, wobei du, also das würde ich jetzt nicht immer unterschreiben, aber Dirk, glaube ich, häufig wir auch mit im Alter dann schnell auch Ideen wieder wegschmeißen, weil wir dann uns 5 Minuten drüber nachdenken, was für ein Schwachsinn.
Das wissen ja viele gar nicht. Der Peter und ich haben ja ein Ritual, gerade während der Messen, weil wir ja so viel Input bekommen. Wir treffen uns jeden Morgen, Punkt 7:30 bei mir im Wohnmobil und trinken eine Stunde, egal was für ein Stress ist, Kaffee und reden über den letzten Tag oder den kommenden Tag. Und dann kommen in der Tat immer ganz tolle Ideen und dann muss man am anderen Tag, aber auch um 7:30 die ersten 10 Minuten darüber nachdenken, was man vom Vortag schon wieder wegschmeißt, weil man schon wieder neue Sachen gesehen hat. Von daher, wir haben aber jetzt mittlerweile das ganz gut, der Peter und ich haben ja gewerblich, machen wir ja unterschiedliche Dinge, wir machen nur viel zusammen. Ich halte es aus den Köpfen meiner Mitarbeiter weitestgehend raus, bis irgendwas spruchreif ist und der Peter auch seinen, was den Vorteil hat, dass wir unser Team nicht ständig komplett verrückt machen und sagen, was haben sie jetzt schon wieder vor?
Genau, die kommen schon so im Alltäglichen nicht so ganz mit uns zurecht.
Sehr gut. Aber das ist ja mindestens genauso wichtig, die Ideen quasi dann zu selektieren, wie ihr das macht, wie die Ideen umzusetzen, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn man eine Idee hat und einfach mal startet. Und dann, wenn schon viel Zeit quasi darauf verwendet wurde, zu sagen, oh, war ja irgendwie. Und das wiederum kann man dann auch wieder nur mit Erfahrung erreichen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Gibt es denn in dem Thema Ausbau und das, was ihr da macht, für dich so Beschränkungen durch Hersteller oder durch Normen oder ähnliches, wo du sagst, okay, damit muss ich leben, aber es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, aber ich komme nicht drum herum?
Ja, gibt schon so ein paar Sachen, die man halt nur speziell im Campingmarkt quasi kaufen kann. Also ich spreche jetzt die ganzen Produkte an, ne? Also Kühlschränke und so weiter, das sind ja alles Sachen, die man ist darauf angewiesen. Aber da hat sich, finde ich, sehr, sehr viel am Markt getan, am Design. Und wir haben jetzt aktuell keine Probleme damit. Und wenn wir Probleme haben, dann verändern wir sie so, dass sie wiederum zum Konzept passen.
Okay, geht man da auch in andere Bereiche rein? Weil ich könnte mir vorstellen, oder das hört man ja oft, dass Leute über den Tellerrand schauen in Richtung Boot, weil es dort wahrscheinlich auch bessere und höherwertige Materialien gibt, oder?
Genau, also man schaut sich da schon sehr danach um. Man muss nur immer aufpassen, und das ist jetzt der beschränkende Faktor. Viele Produkte, vor allem die Sachen, die mit Elektronik zu tun haben oder irgendwelche Sicherheitsdinger, die kann man halt nicht einfach vom Haushaltsgebrauch kaufen. Die brauchen eine VDE-Norm und so weiter. Und das ist schon der beschränkende Faktor. Aber man schaut sich da sehr großräumig um nach Produkten, egal ob jetzt Boot, Haushalt, und so weiter. Es ist halt auch, viele Sachen sind dann im Haushalt schön, Lichtschalter und so weiter, aber wenn man einen normalen Lichtschalter, der normalerweise im Haus ist, mal in den Van reinhält, dann fällt einem auf, dass der völlig überdimensioniert ist auf 3,5 auf 1,80 Meter Raum. Das ist dann auch nochmal was, wo man dann letztendlich gucken muss, wie es funktioniert, aber ja, man ist schon beschränkt, aber man kann es ganz gut umbauen, sag ich mal.
Ja, ja. Ja, vor allem, ich finde ja, das, was du gesagt hast, mit dass man, dass einen das manchmal ja sozusagen ärgert, was man im Campingmarkt dann bekommt, das sieht man auch teilweise an Fahrzeugen, ne? Also da kosten Fahrzeuge, gerade große Wohnmobile, 200.000-300.000 Euro, und dann werden Materialien verbaut oder Standardfenster oder Haken oder sonst irgendwas verbaut, die auch im 40.000 Euro verbaut werden, ne? Das ist einfach so, ich weiß nicht, das ist in der Campingbranche komischerweise akzeptiert, ne? Was in vielen anderen Bereichen wir so als Konsument gar nicht akzeptieren würden.
Ich habe eine ganz wilde Idee, falls dieses Fahrzeug irgendwann mal mir gehört, was ich fahre, das einfach zum Andreas zu stellen und sagen, mach mir mal die Front an, bau die Karre um.
Nice. Ja, wenn du von innen bist, dann musst du ja erstmal alles rausreißen.
Nicht alles rausreißen, man kann es ja. Aber das geht dich gar nichts an, Peter.
Dirk, wir telefonieren einfach.
Genau. Ich hab mal eine Frage, Andreas, weil ich das nur aus der Weißware- oder Joghurtbecher-Szene kenne. Mhm. Wie steht ihr als ausbauende Firmen zueinander? Es gibt ja einige einschlägige Firmen, die sehr, sehr hoch dotiert sind mit den Autos, die sie bauen, etc. Gibt es da einen krassen Wettbewerb? Gibt es einige, die man mag und einige, die man gar nicht mag? Gibt es da sowas wie eine Firmeninhaber-Community, die sich auch mal austauscht und sagt, wie hast du das gemacht?
Also es ist so, diejenigen, die quasi auf dem gleichen oder die das mit der gleichen Emotion machen, beziehungsweise mit dem gleichen Hintergrund, die werden sich in der Branche definitiv finden und lassen sich auch nicht mehr aus. Die tauschen auch alles miteinander aus. Ich habe gestern 1,5 Stunden mit Lena von Moss Werner telefoniert und haben über Konzepte gesprochen. Wir haben keine Geheimnisse voneinander, weil wir voneinander wissen, dass jeder sein eigenes Konzept weiterfährt, egal was für ein Input von uns reinkommt. Ja. Wir geben uns Meinungen und da gibt es nicht nur Most Vanded, da gibt es mittlerweile auch die Jungs von Work and Roll, die auch dabei waren, auch auf der CMT waren, mit einem richtig, richtig coolen Projekt und Produkt. Aber es finden sich in der Branche genau die Leute, die auch einfach zusammenpassen. Und wenn die sich gefunden haben, dann gibt es da keinen Neid und dann gibt es da kein Konkurrenzverhalten, gar nicht. Genau.
Da muss man jetzt drüber nachdenken, ne? Er telefoniert mit Lena, ich muss mit ihrem Vater Bier trinken. Ja, das ist irgendwie komisch jetzt.
Ich auch.
Das ist ganz cool.
Der hat mich nämlich gestern angerufen, wollte schon wieder wissen, was im nächsten Oktober passiert.
Grüße ihn aus dem Elber.
Ja, witzig. Ja, cool. Ja, wir sind schon bei 45 Minuten. Es tut mir wirklich, also es passiert häufiger mal, aber heute extra leid, dass wir da irgendwo jetzt so einen kleinen Cut machen. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon geschafft, noch eine zweite oder teilweise eine dritte Folge mit den gleichen Leuten zu machen. Und ich würde mich gerne mit dir, Dirk, und vor allem mit dir, Andreas, nochmal verabreden. Werden wir sehen, irgendwann vielleicht im Laufe des Jahres, ja, vielleicht auch nach einer gewissen Zeit, um mal zu sehen, wieso die CMT in den Köpfen geblieben ist, wenn man im Sommer darüber spricht. Vielleicht auch, wenn ich in Norwegen bin und du ganz neidvoll in den Bildschirm guckst, Andreas, wer weiß.
Das war schön.
Aber es war erstmal sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war wieder viel Input dabei, auch für unsere Zuhörer. Tolle Sache.
Ich hätte sehr viel Lust, falls der Andreas das dieses Jahr noch schafft, sein eigenes Fahrzeug fertig zu bekommen, ihn dann auch, wenn wir auf Tour sind und unsere neuen Anwärter auf den Preis anfahren, auch den Andreas anfahren und ein Video über Andreas, seinen persönlichen Vagabond-Van zu machen.
Sehr, sehr gerne. Das würde mich sehr freuen.
Ja.
Ich muss noch einmal kurz was loswerden, bevor weil ihr es vorher so angesprochen habt, ne, als ihr so ganz unbefleckt in die Halle hier gefahren seid und so weiter und dann das gesehen habt und diesen Circle gesehen habt, den wir quasi schließen. Ich würde das ganz gern an der Stelle zurückgeben an euch, weil diese ganze Bubble, wie du es vorher genannt hast, Dirk, was um das Wohnzimmer passiert, dieses Vans-to-Friends-Thema. Es ist auch ein Kreis, ne? Also er fühlt sich in alle Richtungen, in die man reingeht, also in das Wohnzimmer, hat man den gleichen Eindruck und man versteht innerhalb kürzester Zeit, worum es geht. Zwar nicht bis ins Background hinein, aber das ist auch gar nicht wichtig. Man fühlt sich wohl, man lernt immer die richtigen Leute kennen in diesem Umfeld und das wollte ich auch nochmal zurückgeben.
Cool, dankeschön.
Cool, vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt bin ich fast schöne Schlussworte. Herzlichen Dank.
Da kommt noch eine.
Sehr gerne.
Eine Sache, was der Dirk gerade gesagt hat, wenn der Van mal fertig ist, das sowieso, ne? Ich wollte mit dem Andreas noch über die Free reden, Dirk, vielleicht kriegen wir das noch hin, da uns nochmal über den Weg zu laufen, aber jetzt hat aktuell der Termin, den wir in den Augen hatten, nicht geklappt, uns wiederzusehen, aber du bist herzlich eingeladen bei unseren Van-Treffen und ich glaube, gerade das nächste Ende April, das Stormy Ocean heißt das, auf Fehmarn, direkt vorm Deich, am Wasser. Das, was du gesagt hast, kalt, nass, etc., trifft alles zu, deswegen heißt es so. Ja. Da würden wir dich sehr herzlich einladen, wenn du Bock hast.
Auf jeden Fall.
Da auch sehr, sehr gut. Sehr gut.
Stormy Ocean Plakat.
Sehr gut. Auch
also,
mit der Family
vorbeizukommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Du, sehr, sehr gerne. Also ist quasi schon daheim im Gespräch und wenn es sich zeitlich rausgeht, dann auf jeden Fall.
Ja, auch mit einem, was ich wirklich, das war ja auch die Idee eigentlich für Lofer jetzt, wäre es gewesen, und das ist die Idee für in Zukunft auch, dass wir so eine Art Lagerfeuergespräch machen und mit verschiedenen Ausbauern wirklich bei unseren Events uns unterhalten. Ne? Also, dass es nicht darum geht, wenn du mit dem Wabo-Van kommst, ist das geil, aber es geht um dieses Gespräch. Ne? Nicht um die Ausstellung an sich, sondern damit die Leute, die mit uns unterwegs sind und bei unseren Veranstaltungen sind, einfach merken, was für ein Spirit da herrscht. Ne? Und ich habe heute, was auch sehr spannend ist, noch einen Telefontermin mit den Jungs von Ahoy, die eben auf Fehmarn den Campingplatz betreiben, die auch mit uns ein anderes Projekt umsetzen, das darf ich noch nicht sagen.
Okay, spannend.
Und unter anderem der ehemalige Chefredakteur vom Walden-Magazin bei Ihnen im Team ist. Und genau dieses Oh Nice, das kommt, glaube ich, daher, weil jeder von uns weiß, dieses Setup des Walden-Magazins war sehr einzigartig und sehr geil. Und deswegen spielt er auch so eine Rolle bei Ahoy. Und das freut uns, weil das so deckungsgleich ist mit dem, wo wir hinwollen.
Sehr cool. Ja, spannend.
49 Minuten, Peter.
Ist mir scheißegal, ich mach das jetzt hier zu Ende. Dann sollen die Leute halt abschalten. So, jetzt fällt der Achim schon, weil ich hier am Rumkackeln bin. Naja. Gut, also ich würde sagen, tolle Folge, freut mich, motiviert mich noch mehr, Dirk, mit dem Podcast weiter Gas zu geben, weil das wirklich so ein Spaß macht, mit tollen Menschen zu reden, und einer davon ist Andreas. Danke.
Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
In diesem Sinne, lasst gerne ein Abo, Like, was auch immer da in den Shownotes findet ihr die Informationen. Wenn ihr zu uns ein bisschen mehr wissen wollt, Vans & Friends oder zu Dirk Camp Republic oder Vagabond Vans, auch ganz spannend. Tolle Vans in Bad Tölz, wer mal in die Voralpen reisen will und nebenbei ein Auto sich konfigurieren lassen will, der ist beim Andreas genau richtig. In diesem Sinne, das war's. Danke und ciao.
Ciao.
Ciao.